Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute Morgen, wo wir uns bewusst an die Auferstehung Jesu Christi erinnern und es feiern, wollen wir die Predigt hören aus Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, damit wir gemeinsam Gottes Wort lesen können. Und ich bitte die Gemeinde, soweit es möglich ist, sich zu erheben für das Lesen von Gottes Wort. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seinen Auferstehung sein, da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus dem Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Empfangt es als solches, ihr dürft euch setzen. Im Jahre 50 vor Christus, ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, den Eindringling Widerstand zu leisten. So fangen fast alle Bänder von Asterix und Obelix an. Da gibt es ein kleines Dorf mitten im ganzen Imperium Roms, das den Römern zu schaffen macht. Egal wie groß die Armee ist, die sie angreift, die Gallier schaffen es immer wieder, die Römer zu vertreiben. Im Laufe der Zeit wird den Römern klar, warum die Gallier immer wieder siegen und immer wieder gewinnen. Es liegt an ihrem Zaubertrank. Dieser Zaubertrank verleiht übermenschliche Kräfte und verwandelt die Gallier in unsiegbare Krieger, die ganze römische Legionen besiegen können. Ich weiß nicht, wie du momentan im Kampf gegen die Sünde stehst. Ich denke, viele von uns wünschen sich aus irgendeiner Weise, dass es irgendwas gibt, das uns Kraft verleiht wie ein Zaubertrank von Asterix und Obelix. Und vielleicht denken wir auch manchmal, dass es im Glauben, in der Heiligung, im Kampf gegen die Sünde immer so aussehen muss, dass wir unbesiegbar sind, dass wir immer den Sieg davontragen. Aber oft sind wir niedergeschlagen, enttäuscht, entmutigt, fühlen uns kraftlos im Kampf gegen die Sünde. Wir fragen uns vielleicht, wo soll ich die Kraft herholen, um wieder mal geduldig mit meinen Kindern zu sein? Wo soll ich die Kraft herholen, um Nein zu sagen im Kampf gegen sexuelle Unreinheit? Wo soll ich die Kraft herholen, um meinen Ehemann oder meine Ehefrau mit Vergebung zu begegnen? Weil Ostern, wo wir den Toten die Auferstehung Jesu Christi feiern, das Evangelium so klar und deutlich vermittelt, können wir schnell denken, dass es sich hier um den Anfang des Glaubens handelt. Wir müssen verstehen und begreifen, dass wir Sünder sind, dass Christus für uns gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist, somit den Sieg über die Sünde gezeigt hat. Wenn wir das glauben, sind wir Christen und dann können wir den Rest des Glaubenslebens uns zuwenden. Aber wie wir in diesen Versen heute sehen werden, ist der Tod und die Auferstehung genauso wichtig in all unserem Lebenswandel, in unserem ganzen Kampf gegen die Sünde und nicht nur am Anfang unseres Glaubens. Weil wenn wir uns die Frage stellen, woher sollen wir die Kraft holen, um gegen die Sünde zu kämpfen, dann liegt die Antwort im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi. Und daher lautet das Thema der Predigt heute, wie die Kraft von Jesu Auferstehung dir Kraft schenkt. Wir wollen uns zwei Punkte anschauen. Erstens, erkenne die Kraft der Auferstehung in deinem Leben. Und zweitens, wende die Kraft der Auferstehung auf dein Leben an. Bevor wir uns diese zwei einzelnen Punkte anschauen, will ich kurz auf die zwei Schritte eingehen, die diese zwei Punkte bilden. Und zwar zuerst ist das Erkennen notwendig, um dann eine Anwendung zu ziehen. Paulus schreibt in Vers 3 zuerst, wisst ihr nicht. Also müssen wir zuerst was wissen, um daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, was und wie wir das anwenden sollen. Dieses Wissen sollte dazu führen, dass sich etwas in unserem Leben sich ändert. Und ohne dieses Wissen würde sich nichts in unserem Leben ändern. Vielleicht ein gutes Beispiel dafür sind die dokumentierten Fälle in den USA und England, wo Menschen jahrzehntelang in Armut leben, während irgendwo ein Erbe auf sie wartet. Erst als Anwälte sie aufspüren und ihnen ihre wahre finanzielle Identität mitteilen, ändert sich alles. Das Problem war nicht die Realität, das Geld war bereits vorhanden, sondern die Unwissenheit über die eigene Identität hat gefehlt, dass ihnen dieses Geld zustand. Lass uns also diesen ersten Punkt uns anschauen. Erkenne die Kraft der Auferstehung in deinem Leben. Und es gibt hier drei Aspekte, die für uns wichtig sind, die wir wissen müssen, um die Kraft der Auferstehung in unserem Leben zu erkennen. Erstens ist es essentiell, unsere Vereinigung mit Jesus Christus zu verstehen. Das ist der Anfangspunkt im christlichen Leben. Wir müssen begreifen und lernen, was es bedeutet, also wissen, was es ist, mit Christus verbunden zu sein. Das wird uns in diesen Versen heute dadurch sichtbar und deutlich, dass es 7-mal vorkommt, entweder sind wir in Christus oder mit Christus identifiziert. In Vers 3 heißt es, die wir in Christus hineingetauft sind. In Vers 4, wir sind auch mit ihm begraben. In Vers 5, denn wenn wir mit ihm eins gemacht sind. In Vers 6, der alte Mensch mitgekreuzigt. Und Vers 8, 2-mal, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, auch mit ihm leben. Und dann Vers 11, dafür lebt für Gott in Christus. Dieses Identifiziertsein mit Christus kommt nicht nur hier in unseren Versen vor, sondern ist verstreut in allen Briefen von Paulus. Es ist die Grundlage, es ist essentiell, das zu begreifen, um unser Leben als Christen leben zu können. Und dieses Vereintsein wird in den Versen 3 und 4 uns beschrieben, indem es das Bild der Taufe verwendet. Wichtig ist, dass es hier nicht um die Taufe an sich geht. Es wird nicht erklärt, was die Taufe ist, sondern das Bild der Taufe wird gebraucht, um zu erklären, was es bedeutet, vereint zu sein mit Christus. Es steht nämlich nicht, alle, die getauft sind, sind getauft in Christus. Nein, sondern alle, die in Christus getauft sind. Die Taufe bewirkt nicht automatisch, dass wir mit Christus verbunden sind. Es ist nur das Zeichen und das Siegel der Realität, was passiert, wenn jemand glaubt. Mit der Taufe ist nicht gleich das Durchführen der Taufe, also der Akt an sich hier gemeint, sondern hier wird direkt Bezug auf die Realität genommen. Man könnte es also mit anderen Worten sagen, wisst ihr nicht, dass alle, die glauben, in seinen Tod getauft sind? Die Taufe, die äußerlich geschieht, ist nur der Ritus, der zum Ausdruck bringt, dass jemand zum sichtbaren Bund aufgenommen wurde. Das gilt für die Erwachsenen genauso wie für die Kinder. Aber wie gesagt, Hier geht es nicht um die Taufe. Es geht hier um das Vereintsein mit Christus. Also verwendet Paulus das Symbol, das wir gebrauchen, um Zugehörigkeit zu einem sichtbaren Bund zum Ausdruck zu bringen, um die unsichtbare Realität anzusprechen. Und zwar, dass wir zu Christus gehören. Somit sagt er aus, alle, die wir in Christus getauft sind, haben eine neue Identität. Ihr gehört nicht mehr dem, was ihr früher wart, sondern habt einen neuen Namen. Und das wird auch tatsächlich zum Ausdruck gebracht in der Taufe, wenn wir jemanden in den Namen oder auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Ihnen wird ein neuer Name gegeben. Sie sind vereint mit Jesus Christus und daher tragen den Namen Gottes. Sie gehören ihm. Das ist so wie bei einem Ehebund, der geschlossen wird, wenn die Frau den Namen des Mannes annimmt. Sie tritt in eine Bundesbeziehung ein, nimmt den Namen des Mannes und legt den alten ab. Sie hat eine neue Identität. Sie zählt sich nicht mehr zu der Familie von ihrem Vater, sondern jetzt zum neuen Haushalt von ihrem Mann. Das Erste, was wir erkennen müssen, ist also, dass wir durch unseren Glauben vereint sind mit Jesus Christus. Also durch den Glauben bekommst du eine neue Identität. An dieser Stelle möchte ich einfügen, wenn du noch nicht vereint bist mit Jesus Christus durch den Glauben, dann ist das Erste, was du machen musst. Tue Buße und bekenne deine Sünden und glaube, dass Jesus Christus für dich am Kreuz eine vollkommene Sühnung geschaffen hat. Für die, die gläubig sind, gilt, dass die alte Identität, was wir jetzt noch sehen werden und was Paulus auch bis jetzt in Kapitel 5 eigentlich behandelt hat, dass der alte Mensch zu Adam gehört hat, der uns repräsentiert hat. Das war unsere alte Identität. Aber jetzt, durch den Glauben, werden wir vereint mit Christus und bekommen eine neue Identität. Und zwar in Christus zu sein. Doch schauen wir genauer hin, sind die Verse 3 und 4 sehr fokussiert auf das Vereintsein mit Christus in seinem Tod. Was ist genau bedeutet, vereint zu sein mit seinem Tod, werden die nächsten Verse ausführlich erklären und erläutern. Paulus schreibt, dass dieses Sterben mit Christus als der erste Schritt ist, was dazu gehört, mit Christus vereint zu sein. Weil um eine neue Identität zu bekommen, muss man zuerst die alte ablegen. Und somit kommen wir zum zweiten Aspekt, was wir erkennen müssen, um die Auferstehungskraft in unserem Leben anwenden zu können. Und der zweite Aspekt ist, dass wir gestorben sind mit Christus. Wir lesen in Vers 6, wir wissen ja dies, also ein zweites Wissen, das wir haben sollten. Und das, was wir wissen, ist ja, dass der alte Mensch mitgekreuzigt worden ist mit Christus. Und das ist der Schwerpunkt in diesen Versen. Paulus will uns bewusst machen, ihr seid gestorben. Ihr seid der Sünde gestorben. Aber was bedeutet es, dass wir der Sünde gestorben sind? Wie sieht es aus? Was beinhaltet es, dass wir der Sünde gestorben sind? Und dafür müssen wir sehen, was es mit dem alten Menschen an sich hat. Mit dem alten Menschen wird unser früherer Lebenswandel unter Adam als unser Repräsentant bezeichnet. Seit Anfang unserer Existenz, jeden Einzelnen von uns, haben wir oder tragen wir mit uns eine Natur, eine Ausrichtung, die unter der Sünde geknechtet ist. Wir dürfen jetzt den alten Menschen nicht als ein Teil in uns verstehen, sondern als das, was unser ganzes Sein bestimmt hat. Die Sünde hat unseren Willen, unsere Emotionen, unseren Charakter, Gewohnheiten, alles, was uns als Person darstellt, hat diese Sünde beeinflusst und in gewisser Weise als Sklave gebraucht. In Vers 6 heißt es weiter, damit der Leib der Sünde, außer Wirksamkeit gesetzt wird. Der Leib der Sünde hier ist eine Ausführung dieses alten Menschen. Die Sünde wird im Sinne personifiziert. Es ist nicht etwas, sondern es wird als Person bezeichnet, als jemand, der über uns Herrschaft ausübt. Und so wird deutlich in diesen Versen durch die Wiederholung, dass wir aber der Sünde gestorben sind und nicht mehr unter dieser Herrschaft sind. Das lesen wir zum Beispiel in die Wiederholungen, wenn wir aber mit Christus gestorben sind oder dass wir mit ihm gekreuzigt sind, dass wir in seinen Tod getauft sind, wenn wir eins gemacht und gleich geworden sind in seinem Tod. Aber das Sterben und das Todsein wird direkt verbunden mit Wörtern, die ein Ziel oder eine Folge zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel lesen wir in Vers 4, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, wir auch auferweckt werden. Oder in Vers 5, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und gleich geworden sind, so werden wir auch. Oder in Vers 6 kommt es zweimal vor, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird oder sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Dieser Zusammenhang zwischen die Wiederholung des Todes und die Wörter, die eine Zielrichtung geben, zeigt, dass der Tod notwendig ist, damit wir ein neues Leben bekommen können, damit wir eine neue Identität bekommen können. Aber wie funktioniert das? Oder besser gefragt, warum funktioniert das? Und da gibt uns Vers 7 die Antwort. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde frei. Um freigesprochen zu sein von der Sünde, ist es notwendig, in dem großen Gerichtssaal, wo vollkommene Gerechtigkeit herrscht, dass der Lohn der Sünde gezahlt wird. Also kann nur jemand freigesprochen werden, der für alle seine Sünden bezahlt hat. Und da wir wissen, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, müssen wir aufgrund unserer Sünden sterben. Wir müssen unser Leben aufgeben oder abgeben, weil wir das Leben, das Gott uns gegeben hat, verachtet und missbraucht haben, indem wir gegen ihn gesündigt haben. Das ist so wie in jedem normalen Gerichtsurteil oder wenn jemand zum Gefängnis verurteilt wird. Er wird mit einer Strafe auferlegt. Und er darf erst freikommen, wenn diese Strafe bezahlt ist. Entweder bezahlt er, was in den meisten Fällen zustande kommt, oder es bezahlt jemand anders für ihn und er darf dann freikommen. Und das, was jetzt die Vereinigung mit Christus für uns bedeutet, ist, weil Christus gestorben ist und weil wir vereint sind mit ihm, hat er am Kreuz die Schuld für uns beglichen. Und darum dürfen wir freigesprochen sein. Es bedeutet für uns im Alltag, dass wir nicht herumlaufen müssen mit irgendeinem Gefühl der Schuld, als müssten wir noch was abbezahlen, als wäre da noch eine Strafe, die getilgt werden muss. Nein, Jesus Christus hat, wie es hier steht, ein für allemal für die Sünde gezahlt, indem er gestorben ist. Wir sind nicht wie Menschen, die aus einem Gefängnis ausgebrochen sind und irgendwie eine neue Identität annehmen, damit sie nicht entdeckt werden, aber ihr ganzes Leben lang zittern und bangen, um nicht entdeckt zu werden, weil dann noch eine höhere Strafe auf ihnen liegen würde. Nein, wir sind freigesprochen von der Sünde. Dieser Freispruch von aller Sündenlast bezieht sich aber nicht nur auf die Schuld, sondern, und es ist die Betonung in diesen Versen, es bezieht sich auf die Herrschaft, die die Sünde in unserem Leben hatte. Und darum heißt es in Vers 9, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, denn der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Indem Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, hat er klar und deutlich gemacht, die Schuld ist beglichen. Die Sünde hat keinen Anspruch mehr und der Herrschaftsstab der Sünde ist zerbrochen. weil nämlich der Herrschaftsstab der Sünde der Tod war. Und jeder, der sündigt, musste mit dem Tod bezahlen. Also mit der Vereinigung von Jesus Christus haben wir eine neue Identität bekommen, einen neuen Namen bekommen, und das, indem wir mit Christus gestorben sind. Da am Kreuz haben wir die alte Natur abgegeben, unsere alte Identität abgegeben, das, was uns bestimmt hat, was über uns geherrscht hat, wurde mit Christus am Kreuz gekreuzigt. Mit der Auferstehung Jesu Christi haben wir das neue Leben empfangen. Und das führt uns zum dritten Aspekt, was wir erkennen müssen, um die Kraft der Auferstehung in unserem Leben anzuwenden. Das habe ich jetzt schon angedeutet in Vers 9. Es ist, dass die Herrschaft des Todes hinweggenommen ist. Und das bedeutet, dass wir leben können. Um es genauer auszudrücken, wir haben ein Leben bekommen, frei von der Herrschaft der Sünde, durch die Kraft des Vaters. Und die Kraft, die uns von der Herrschaft der Sünde befreit hat, ist die gleiche Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Diese Kraft wird in Vers 4 angesprochen. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Lebenswandel. Was hier als herrlich beschrieben wird, bezieht sich auf die herrliche Kraft des Vaters. Herrlich, letzten Endes, ist ja ein Begriff, das wir verwenden, um was Schönes, was Wunderbares zum Ausdruck zu bringen. Und wenn es die Herrlichkeit Gottes betrifft, dann sind es die Eigenschaften Gottes, die wir als wunderschön und herrlich bezeichnen. Also die Herrlichkeit hier in der Auferstehung Jesu Christi ist die Kraft Gottes, die Eigenschaft der Kraft Gottes, die hier sichtbar wird. Und ich weiß nicht, wie gewaltig du dir diese Kraft gerade vorstellst. Aber stell dir vor, alle Atombomben dieser Welt würden explodieren. Und die Kraft, die da freigesetzt wird, um zu zerstören, die Kraft der Auferstehung ist 1000-mal mehr und besser und schöner, weil es wirkt, um Leben zu schaffen. Wenn wir uns vorstellen, die Kraft, die Gott am Anfang der Welt deutlich gezeigt hat, indem er diese Welt geschaffen hat, es ist diese Kraft, die jetzt in uns wirkt, um eine neue Schöpfung herzustellen. Aber diese Kraft für die Neuschöpfung ist noch herrlicher. Warum? Weil wir nicht zurückversetzt werden zu dem Zustand, wie Adam es war vor dem Sündenfall. Adam im Garten Eden, er konnte sündigen. Er musste es nicht, aber er konnte es. Und wenn er gesündigt hat, dann musste er mit dem Tod bezahlen. Er konnte nichts tun, um das rückgängig zu machen, um irgendwie sein Leben wieder zu gewinnen. Wir werden aber in einen Zustand versetzt oder neu geschaffen, wo wir nicht mehr zum Fall kommen können. Und der eine oder andere mag vielleicht jetzt so seine Stirn runzeln und fragen, aber das erlebe ich doch nicht in meinem Christenleben. Ich sündige ja ständig, ich falle ja immer wieder. Aber dieses neue Leben, das wir haben, verspricht nicht, dass wir hier in dieser Welt nicht mehr sündigen werden. Wir müssen es so verstehen, die Sünde, die vorhin personifiziert wurde, die sitzt auf einem Thron in deinem Leben, um dein Leben zu bestimmen. Aber jetzt ist die Sünde von dem Thron hin niedergeworfen, abgestoßen. Die Herrschaft der Sünde ist zu Ende. Aber diese Sünde treibt weiterhin in dem Königreich in unserem Leben sein Unwesen. Wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde, aber nicht von all den Nebenwirkungen, die diese Herrschaft mit sich gebracht hat. Was der neue Lebenswandel beinhaltet oder bezeichnet, ist, dass wir eine komplett neue Richtung haben. Es hat ein Richtungswechsel stattgefunden in unserem Sein. Wo früher beim alten Menschen unser ganzes Sein beeinflusst war, geherrscht wurde und regiert wurde von der Sünde, herrscht und regiert jetzt Christus in unserem ganzen Sein. Die Ausrichtung, die wir haben, ist jetzt, dass wir nicht mehr sündigen wollen. Wir wollen nicht mehr sündigen und wir können auch siegreich gegen die Sünde ankämpfen. Bevor wir errettet wurden, als wir noch unter der Herrschaft der Sünde waren, mussten wir das tun, was die Sünde von uns wollte. Aber jetzt müssen wir der Sünde nicht mehr gehorchen. Jetzt mag vielleicht auch der eine oder andere entmutigt sein. Er sagt, das schaffe ich doch nie in meinem Leben. Wie soll ich die Kraft dafür holen oder woher soll ich die Kraft dafür holen, dass ich das schaffen soll? Du kannst das schaffen, weil die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, jetzt auch in dir wirkt, weil du vereint bist mit Jesus Christus. Aber pass jetzt auf und zieh jetzt keine schnelle falsche Schlussfolgerung. Und dann, dass du jetzt dann etwas erwartest von Römer 6,4, was gar nicht da drin steht. Denn die Kraft der Auferstehung ist nicht primär ein Gefühl der Stärke. Es ist nicht wie der Zaubertrank von Asterix und Obelix, sondern die Auferstehungskraft ist, dass wir eine neue Lebensrichtung haben und diese beständig auch halten werden. Es ist die Kraft zur Richtung und nicht zur Leistung. Also ein Beispiel vielleicht hilft uns, das zu verstehen, wenn jemand richtig erschöpft ist, physisch, mental, emotional. Aber diese Person sagt, ich will weiter gegen die Sünde kämpfen. Das ist jemand, in dem die Auferstehungskraft wirkt. Er wird vielleicht am Tag es nicht schaffen, mehr als nur ein Vers zu lesen. Aber er ist den ganzen Tag beständig dann bestrebt, gegen die Sünde zu kämpfen. Er wird vielleicht 100 Mal an diesem Tag fallen. Aber die Richtung bleibt. Er gibt nicht auf. Denn mit der Auferstehungskraft kommt es nicht darauf an, wie viel du machst, sondern wichtig ist, dass du kämpfst in all deiner Schwachheit. Und das Herrliche ist, dass in all unserer Schwachheit die Gnade Gottes verherrlicht wird und groß gemacht wird. Und jemand, der die Auferstehungskraft in sich hat, der ist nicht wie Adam, der durch die Sünde gefallen ist und dann für den Tod bestimmt war, sondern unterm Strich wirst du nie fallen. Du wirst nie von der Gnade Gottes abfallen können. Das ist, was die Auferstehungskraft in uns bewirkt mit dem neuen Richtungswechsel in unserem Leben. Die Auferstehungskraft ist wie ein Same. Der ist real, er ist lebendig, aber er muss sich erst entfalten. Der Same muss noch zu einem Baum werden und er wird es auch. Dieser Same entfaltet sich dann im Endeffekt zu einem ganzen Baum, aber nicht in diesem Leben. Das wird erst dann stattfinden, im nächsten Leben. Und irgendwie könnte vielleicht jetzt jemand sagen, okay, wenn ich letzten Endes nicht fallen kann, dann kann ich doch machen, was ich will. Ironischerweise ist diese ganze Behandlung dieser Verse genau von so einer ähnlichen Frage ausgegangen. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Die eindeutige Antwort ist ein Nein. Wenn du sagst, dass du ein Christ bist, aber dein Leben sich nicht verändert, wenn du weiterhin die gleichen Sachen machst, wie vor du errettet wurdest, Sachen, die zum alten Menschen gehören, die Lust und die Begierden nachzugehen, gar nicht zu kämpfen gegen die Sünde, sondern deinen Trieben nachgehst, dann hast du etwas noch nicht erkannt. Und zwar, dass du der Sünde tot bist. Somit haben wir die 3 Sachen behandelt, die wir kennen müssen, um die Auferstehungskraft in unserem Leben umsetzen zu können. Und zwar, dass wir vereint sind mit Jesus Christus, dass wir der Sünde gestorben sind und dass die Kraft der Auferstehung in uns wirkt. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Wende die Kraft der Auferstehung auf dein Leben an. Und hier stellt sich die große Frage, wie wendest du die Kraft der Auferstehung an? Was bringt es dir, all das zu erkennen, was wir gerade durchgesprochen haben, was wir gerade behandelt haben? Und die Antwort lesen wir in Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieses Wissen sollte dich dazu führen, eine gewisse Haltung einzunehmen. Weil du mit Christus vereint bist und Jesus Christus gestorben ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird, weil Jesus Christus aus dem Toten auferstanden ist, darum halte auch dich dafür, dass du der Sünde gestorben bist und jetzt für Gott lebst. Du lebst nicht mehr für dich selbst, du lebst für Gott. Das ist, wozu Gott uns ursprünglich geschaffen hat, für ihn zu leben. Wir müssen nicht mehr für die Sünde leben. Also wir müssen nicht mehr das tun, was die Sünde sagt, sondern wir leben jetzt für Gott. Und das tun wir, indem wir eine Haltung einnehmen, indem wir uns bewusst werden, indem wir uns immer wieder daran erinnern, ich bin der Sünde gestorben. Also das nächste Mal, wenn Sünde an deine Tür klopft, kannst du sagen, ich muss dir nicht gehorchen. Du hast keine Herrschaftsgewalt über mich. Und ich weiß und ich kenne es selbst gut. Es gibt Phasen, wo dieses Bewusstsein uns hilft, gegen Sünde zu kämpfen. Und dann gibt es Phasen, wo wir uns so schwach fühlen und dieser Satz irgendwie so kraftlos erscheint. Das Wichtige, selbst in unseren schwachen Momenten, ist, uns bewusst zu sein, dass die Kraft, die wir dann brauchen, nicht ein Gefühl ist, auf das wir warten müssen, nicht ein Energieschub ist, auf das wir warten müssen, um das zu tun, was Gott will, sondern dass wir glauben, was das Evangelium sagt. Wir sind mit Christus gestorben. Und die Kraft, die ihn aus den Toten auferweckt hat, hat uns eine neue Lebensrichtung gegeben. Dann stellt sich auch die Frage, wie gehen wir mit den Zeiten um, wo wir fallen? Und es gibt nur eins, das wir in dieser Situation machen können. Sie vor Jesus Christus zu bringen und ihn um Vergebung zu bitten. Und dann auch sich bewusst zu machen, dass das Leben, das vor Gott gilt, letzten Endes nicht die guten Taten sind, die wir tun, sondern die, die Jesus Christus für uns getan hat. Und lebe dann weiterhin im Kampf gegen die Sünde. Strebe danach, ständig gegen die Sünde zu kämpfen. Wir können nicht gleichgültig sein gegen die Sünde. Es gibt keine Haltung in uns, die sagen darf, ach, das ist doch nicht so schlimm. Nein, es ist unsere Aufgabe im Leben, uns der Sünde tot zu halten und darum ständig die Sünde in unserem Leben zu töten. Und wie gesagt, es kommt nicht auf die Leistung darauf an. Es kommt nicht darauf an, wie oft du Sieg erlebst. Denn der Sieg ist schon errungen. Es kommt darauf an, wie beständig und ausharrend wir gegen Sünde kämpfen. Die Aufforderung jetzt, eine Haltung einzunehmen, dient nicht dazu, dass wir dadurch irgendwie errettet werden. Die Aufforderung folgt dem, was schon passiert ist an dir durch die Vereinigung mit Jesus Christus. Etwas Zusätzliches, das wir wissen dürfen, ist, dass jeder Kampf gegen die Sünde sich lohnt für die Ewigkeit. Weil die Auferstehungskraft, die in uns wirkt, die Herrschaft der Sünde in unserem Leben zerbrochen hat, tut uns auch jetzt schon in unserem Leben vorbereiten für die Ewigkeit, dass wir in der Heiligung vorwärts kommen. Also jeden Gedankenmuster, jeder Trieb, jedes Verlangen, das noch von der Sünde geprägt und verzerrt wurde, jede Emotion, jede Haltung, jeder Gedankengang, der vom sündigen Muster geprägt ist, wird schon in diesem Leben beginnen, sich zu verändern für die Ewigkeit. Es ist ein langwieriger Prozess. Es ist wie ein Pfad im Wald, der über Jahre gegangen wurde. Sündhafte Muster, wir haben immer wieder etwas getan. Wir haben etwas gesehen, wir haben begehrt, wir wollten es und wir haben es gemacht. Und jetzt einen neuen Pfad in diesem Wald einzuschlagen, das passiert nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit, bis der neue Weg entsteht. Und wir werden bis zu unserem Lebensende diese Muster, diese alten Triebe mit uns tragen, weil unser Leib, unser Körper noch auf die Auferstehung wartet. Dann werden wir in einem Zustand sein, wo nicht nur die Herrschaft der Sünde in unserem Leben hinweggetan sein wird, wo wir nicht nur wie Adam und jetzt nach der Rettung nicht mehr sündigen müssen, sondern wir nicht mehr sündigen können. Und diese Erwartung und Hoffnung der Verherrlichung steckt auch in der Kraft der Auferstehung Jesu Christi, die wir glauben, dürfen das auch mit voller Gewissheit ergreifen, weil wir vereint worden sind mit Christus. Amen.